Hi und willkommen zu diesem Podcast. Es ist irgendwie super ungewohnt, das zu sagen, weil ich habe in meinem Leben noch nie einen Podcast aufgenommen. Ja, es ist auf jeden Fall mal ganz schön was anderes, so ein langes Format zu haben, wo man einfach drauf losredet. Ich finde tatsächlich auch einfach drauf losreden erstaunlicherweise gar nicht mal so einfach. Also es klingt eigentlich so absurd, weil, naja, theoretisch denkt man sich so, ja, man redet halt einfach, ne? Also kann ja nicht so schwer sein. Aber ich finde, man gewöhnt sich so sehr dran, also gerade so in 2026 mit Instagram, mit TikTok, an diesen Kurzform-Content, also einfach so kurze Videos aufnehmen, sich vorher überlegen, was man sagen will, alles irgendwie skripten. Und es ist irgendwie super ungewohnt, so ein Format zu haben, wo man einfach drauf losredet. Ich habe auch immer das Gefühl, bei allem, was ich so einspreche, dass es total produktiv sein muss, dass es total gehaltvoll sein muss. Und das ist ja eigentlich so relativ das Gegenteil von dem, was ein Podcast ist, ne? Also wenn du jetzt nicht gerade so einen wissenschaftlichen Podcast hast, wo du irgendwie mit total vielen Quellen arbeitest und super viel Substanz reinpackst, dann ja, muss ja ein Podcast eigentlich nicht so komplett durchgetaktet, durchgeskriptet sein, sodass man da jetzt irgendwie alle 30 Sekunden denkt, boah, jetzt habe ich schon wieder krasses Neues dazugelernt. Und das soll es auch eigentlich gar nicht sein, weil das soll halt auch eigentlich so ein Laber-Podcast werden. Weil das ja eigentlich genau das Entspannte an dem Format ist. Boah, ich merke jetzt schon, ich rede einfach ohne zu atmen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich habe hier Sauerstoffmangel im Gehirn, weil ich einfach, keine Ahnung, so viel rede und dabei vergesse zu atmen. Aber das wird bestimmt mit der Zeit auch noch alles besser. Ja, also, der Plan ist auf jeden Fall, dass es so ein bisschen, ich nenne es einfach mal ein Laber-Podcast. Dass es ein Laber-Podcast wird, so ein bisschen für Neurodivergenz, so ein bisschen für ADHS und für Autismus und für, ich hasse das Wort Glaubenssätze. Also eigentlich ist es nicht so ein unpassendes Wort, aber irgendwie wurde das Wort Glaubenssätze so von der ganzen Coaching-Bubble so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in den Dreck gezogen, aber wenn man Glaubenssätze liest heutzutage, dann weiß ich nicht. Also zumindest geht es mir so, dass ich mir denke, ich würde gerne gehen. Weil irgendwie, wenn man dieses Wort mit irgendwelchen hochpreisigen Coachings assoziiert, wo einem dann so das Blaue vom Himmel runter versprochen wird. Und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich meine. Aber es gibt ja so voll viele Sachen, die man irgendwie sein Leben über gelernt hat oder verinnerlicht hat oder ja, die man einfach so unterbewusst denkt, aber vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Und eigentlich sind das ja Glaubenssätze, eigentlich nennt man das ja so. Aber ja, also im Prinzip ist es das, was ich meine, ohne dass ich das Wort mag. Ja, und halt auch so ein bisschen Neurodivergenz allgemein, weil ich finde tatsächlich, also was mir auch immer wieder auffällt, gerade so bei ADHS und Autismus, ist, dass wenn Leute so die Begriffe hören, ne, also ADHS vielleicht mittlerweile wird ein bisschen mehr drüber gesprochen, aber gerade so bei Autismus, dass halt sehr schnell noch in so Stereotypen gedacht wird. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil also ich bin auch nicht morgens aufgewacht und habe mir gedacht so, ah ja, ich habe bestimmt Autismus, da finde ich mich voll drin wieder. Also im Gegenteil tatsächlich, ich habe mich vor lange so in den Kriterien gar nicht wiedergefunden und dachte so, nee, hä, das passt gar nicht, das kann kein Autismus sein. Naja, auf jeden Fall, ich glaube halt, wenn Leute so die Begriffe hören, dass sie halt schnell noch so ein bisschen veraltete Bilder im Kopf haben. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auf Social Media viel so über Hochsensibilität mittlerweile gesprochen wird und das auch irgendwie so ein bisschen ja gesellschaftlich akzeptierter ist, weil ne, das ist halt, ja, es klingt halt so harmlos. Also ich will jetzt niemanden irgendwie angreifen oder so, ne? Und wenn jemand sagt, ich bin hochsensibel und sich voll darin wiederfindet und sich bei der Neurodivergenz irgendwie gar nicht wiederfindet, ist das auch völlig fein. Aber ich habe halt schon oft gesehen, dass im Hinblick auf Hochsensibilität so Sachen geteilt werden, wo man sich auch eins zu eins drin wiederfindet, im Hinblick auf die Neurodivergenz. Also Sachen, die so spezifisch waren, im Hinblick auf ADHS oder Autismus, dass man sich gedacht hat, es ist schon auffällig. Aber ja, Hochsensibilität ist halt einfach so ein bisschen akzeptierter, weil es klingt auch irgendwie ein bisschen netter, so ein bisschen weicher. Ja, jemand, der einfach so ein bisschen viel fühlt, einfach so ein bisschen sensibler ist, ist ja ganz nett. Und das ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Also Hochsensibilität ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Dafür gibt es ja keine Diagnose oder wie nennt man das, diesen Schlüssel im ICD-10 oder ICD-11. Wohingegen bei ADHS und Autismus das ja Diagnosen sind, die gestellt werden. Auch wenn das keine Erkrankungen im klassischen Sinne sind. Kommt auch relativ oft noch vor, dass Leute sagen, ah ja, ich habe hier, oder nee, meistens nicht, ich habe. Die Leute, die es haben, die sagen das meistens nicht, aber das Außenstehende denken, das sind dann irgendwie Erkrankungen und manchmal sogar gedacht wird, dass man das noch irgendwie heilen kann oder so. Das ist dann so der ganz wilde Take. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Hochsensibilität so besser verstanden oder besser akzeptiert wird, während bei Neurodivergenz, also für mein Empfinden gerade bei Autismus, halt die Bilder einfach noch super veraltet sind. Also dass Leute dann wirklich denken, ah okay, ich kenne hier, keine Ahnung, von der Nachbarin den Sohn und der hat Autismus und bei dem sieht das so und so aus und keine Ahnung, der mag Züge und kann niemandem in die Augen gucken oder so. Und dann halt gedacht wird, ah okay, das ist also das Bild von Autismus. Das ist eigentlich, glaube ich, auch so die größte Schwierigkeit, ne? Weil ganz, ganz oft wird ja bei Menschen so ihr ganzes Leben lang die Neurodivergenz nicht erkannt, weil halt immer von diesen Stereotypen ausgegangen wird. Also ich glaube, es ist auch wirklich erst so in den letzten 2 Jahren oder so, oder vielleicht auch schon ein bisschen länger, ich weiß es nicht genau, dass halt auch so immer mehr offener darüber gesprochen wird und dass ja auch gerade durch Social Media immer mehr Leute so darüber aufklären und auch so ein bisschen ihre Erfahrungen schildern und wie sich das bei denen zeigt. Und ich glaube, das macht es einfach weitaus greifbarer, auch wenn Social Media natürlich nicht so komplett alles abdeckt und es auch keine Diagnose ersetzt oder so. Aber dadurch kommt man halt zumindest schon mal so ein bisschen weiter weg von diesem, ja, von diesem Klischee. Und ich habe letztens noch gelesen, ich weiß aber nicht, ob diese Zahl stimmt, weil ich habe das nicht nachrecherchiert, muss ich gestehen, dass bei 80% der Frauen der Autismus nicht erkannt wird. Weil es halt gerade bei Frauen so ist, dass Frauen einfach viel unauffälliger sind dahingehend als Männer. Also bei Männern wurde halt relativ viel geforscht, auch im Bereich Neurodivergenz ist ja auch in der Medizin tatsächlich oftmals so, dass da halt eher, dass eher so für die männlichen Symptomatiken geforscht wurde und Frauen da immer so ein bisschen hinten übergefallen sind, weil man gedacht hat, ja, das wird sich bei denen dann halt einfach genauso zeigen. Aber in der Realität zeigen sich ganz viele Sachen bei Frauen ja auch einfach völlig anders als bei Männern. Das ist ja auch bei einem Herzinfarkt oder bei einem Schlaganfall oder so, das weiß man ja mittlerweile. Und ich glaube halt, dass man bei Neurodivergenz so langsam auch in die Richtung kommt, aber halt noch nicht wirklich an dem Punkt ist, wo man das so, also wo alle so auf dem aktuellen Stand sind. Ich habe mich tatsächlich mit meiner damaligen Therapeutin auch mal darüber unterhalten und also auch im Hinblick auf ADHS und Autismus. Und sie selber meinte auch, dass es im Psychologiestudium so ist, dass eigentlich fast nichts dazu vermittelt wird. Also bei ADHS so ein bisschen die Basics, aber sie meinte auch, dass die Sachen, die da vermittelt werden, ja, dass die halt auch sehr, sehr klischeehaft sind, dass es teilweise auch wirklich ein sehr veralteter Wissensstand ist und ich glaube im Hinblick auf Autismus tatsächlich so quasi nichts. Also wirklich super, super veraltetes Wissen von vor keine Ahnung wie vielen Jahren, was irgendwie auch nie angepasst wurde, was irgendwie nie überholt wurde. Ja, deswegen ist halt so ein bisschen das Ergebnis, dass wahrscheinlich noch viel, viel mehr Menschen neurodivergent sind, das aber einfach nicht wissen, weil sie sich halt in diesen Klischees vielleicht nicht wiederfinden und denken, ja, nee, das passt ja gar nicht. Und halt noch super wenig darüber gesprochen wird, wie sich das auch zeigen kann. So, was ich tatsächlich auch voll spannend finde, ist, man würde ja vielleicht irgendwie denken, dass so bei Instagram meine Zielgruppe, keine Ahnung, vielleicht 20 bis 30 ist oder so. Aber tatsächlich ist es so relativ ausgewogen. Also ich glaube, mindestens ein Drittel meiner Zielgruppe ist irgendwo zwischen 30 und 50. Ich glaube sogar mehr als ein Drittel. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall ein tatsächlich ziemlich großer Teil. Und ich habe auch echt oft Leute in den Kommentaren, die irgendwie schreiben, ich bin, keine Ahnung, ich bin 40, ich bin 50 und ich habe jetzt erst die Diagnose bekommen. Und ganz viele, die auch schreiben, dass sie durch ihre Kinder auf die Themen aufmerksam geworden sind. Also weil das bei ihren Kindern vielleicht auffällig war, weil die Kinder vielleicht mit ADHS diagnostiziert wurden oder auch mit Autismus oder mit beidem. Und Neurodivergenz ja tatsächlich oft so innerhalb der Familie weitergegeben wird. Also wenn dein Kind ADHS hat oder Autismus, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz niedrig, dass du auch betroffen bist. Und ja, also ich habe so die Erkenntnis gehabt, dass es ganz vielen so geht, dass die halt durch ihre Kinder dann auf die Diagnose gekommen sind und aber auch irgendwie, ja, also wenn du so, keine Ahnung, 40 oder 50 Jahre schon gelebt hast und nie wusstest, dass du irgendwie ADHS hast oder Autismus hast, dann hast du dich ja wahrscheinlich dein ganzes Leben lang gefragt, was stimmt nicht mit mir oder warum kann ich Sachen nicht so machen wie die anderen? Also ich merke es bei mir, ich bin ja 26, das ist ja verhältnismäßig noch relativ jung. Und ich hatte nach der Diagnose, also nach beiden Diagnosen, es war bei mir nicht auf einmal, sondern so mit ein paar Monaten dazwischen, aber nach beiden Diagnosen habe ich halt erstmal so gefühlt auf mein ganzes Leben zurückgeblickt und voll viele Sachen einfach durch eine andere Brille gesehen, kann man das so sagen. Also ich habe über so viele Situationen nochmal nachgedacht, die ich früher erlebt habe und mir früher aber nicht erklären konnte. Und wo ich auch früher dachte, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie, oh, warum bin ich denn so emotional oder warum finde ich bei den Leuten hier keinen Anschluss oder keine Ahnung, warum bin ich so wenig mit den Menschen irgendwie auf einer Wellenlänge? Also es hat sich schon wirklich irgendwie sehr, sehr auffällig durch mein Leben durchgezogen, dass es immer Einzelpersonen waren, mit denen ich dann irgendwie ein sehr gutes Verhältnis hatte. Aber gerade in so Gruppensituationen oder auch damals in der Schule, dass tatsächlich immer, ja, also dass tatsächlich oft so war, dass ich dachte, irgendwie passt das so gar nicht. Also ich wollte mit da reinpassen, aber passte irgendwie nicht rein. Und keine Ahnung, auch also so klassische ADHS-Traits, so schon damals in der Grundschule, ständig irgendwas zu vergessen, irgendwelche Bücher zu vergessen. Also wie oft ich damals, also jetzt muss ich kurz hier ausholen, den Kontext erklären, weil sonst versteht man das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber bei uns war das in der Grundschule so, wir hatten immer die ganzen Bücher in der Schule. Und wenn wir dann Hausaufgaben aufbekommen haben, dann hat man sich einfach das jeweilige Buch, was man für das Fach brauchte, mit nach Hause genommen. Und das Ziel war quasi, dass man halt nicht immer seine Schultasche so voll packt und dann so 20 Kilo Gewicht mit rumschleppen muss. Weil, also ich komme auch vom Dorf und tatsächlich sind voll viele von uns dann irgendwie auch einfach gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren oder so. Also bei uns war das jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, Mama dann immer mit dem Auto die Kinder bis vor die Tür gefahren hat. Und dann war das eben so geregelt mit den Büchern. Und ich habe so oft dann vergessen, das jeweilige Buch mitzunehmen. Ich musste so oft irgendwie nachmittags nochmal zurücklaufen zur Schule und nochmal dieses Buch holen, weil ich sonst die Hausaufgaben nicht hätte machen können. Ja, also so hat sich das auf jeden Fall früh schon gezeigt. Aber keine Ahnung, das sind ja halt so einzelne Sachen und dann denkt man sich so, ja, okay, dann, keine Ahnung, bin ich halt vergesslich oder ach, war die war mit dem Kopf woanders oder so. Man denkt ja nicht, ah ja, dann habe ich bestimmt ADHS. Und das ist ja dann meistens auch eher so diese Summe von Sachen, ne? Also wenn man halt ganz, ganz viele Sachen sammelt, dass man sich irgendwann denkt, ja, das war jetzt vielleicht irgendwie auffällig. Aber dadurch, dass man halt früher auch einfach super wenig über ADHS und Autismus wusste, also gerade bei Mädchen und bei Frauen, ja, ist es halt auch einfach nicht aufgefallen. Das ist übrigens auch voll der ADHS-Struggle, wenn man über Sachen redet und man kommt so von einem Punkt zum anderen und wieder zum anderen und wieder zum anderen und biegt noch 37 Mal ab, bis man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man angefangen hat. Das merke ich hier nämlich gerade auch. Also während ich rede, vergesse ich schon wieder, wo ich eigentlich angefangen habe. Ja, aber auf jeden Fall fängt es ja meistens schon in der Schulzeit an, aber wird ja auch nicht unbedingt bemerkt. Also gerade bei Mädchen, ne? Weil früher hat man ja gedacht, ah, okay, ADHS bei Jungs, ja, dann kippeln die mit dem Stuhl, dann können die nicht still sitzen, dann weiß ich nicht, lenken die noch die anderen Kinder ab, halten die ganze Klasse vom Unterricht ab und solche Sachen. Das war ja eigentlich so das typische ADHS-Klischee, ne? Also der Junge, der auch nicht zuhören kann und nie aufmerksam ist. Und was man aber halt gar nicht so mit ADHS in Verbindung gebracht hätte, ist ja zum Beispiel bei Mädchen so, das Mädchen, was zwar still da sitzt und eigentlich total unauffällig wirkt, aber die ganze Zeit nebenher malt. Das habe ich zum Beispiel durch die Diagnostik gelernt, dass das so ein relativ typisches Phänomen ist, tatsächlich bei Mädchen. Also ich war auch so. Ich habe auch nie gekippelt. Ich bin auch nie mit dem Stuhl umgefallen oder habe irgendwelche anderen Leute aus meiner Klasse vom Unterricht abgehalten. Aber ich habe halt zum Beispiel immer nebenher gemalt und Lehrer dachten immer, dass ich denen nicht zuhöre. Also die dachten immer so, ja, die malt im Unterricht, dann ist sie abgelenkt, dann hört sie nicht zu, aber eigentlich konnte ich genau dadurch halt überhaupt erst zuhören, weil einfach nur da sitzen und zuhören halt irgendwie nicht so gut ging. Und ja, was man ja heutzutage weiß, bei ADHS zum Beispiel, ist, dass es bei vielen Mädchen oder halt auch Frauen so ist, dass diese Unruhe gar nicht äußerlich sichtbar wird. Also klar, es gibt ja verschiedene Formen von ADHS und mittlerweile, also es gibt ja nicht mehr ADHS und ADS, so wie damals, sondern es gibt ja nur noch ADHS als Hauptbezeichnung und darunter gibt es ja so drei Typen. Das eine ist der vorwiegend unaufmerksame Typ, das andere ist der Mischtyp. Ich weiß nicht, ob der so heißt, aber auf jeden Fall so die Mitte quasi. Und das dritte ist dieser hyperaktive Typ. Und früher kannte man ja vor allem so den hyperaktiven Typ. Aber gerade wenn du dieser vorwiegend unaufmerksame Typ bist, ne, bin ich zum Beispiel auch, dann hast du halt vielleicht körperlich gar keine Hyperaktivität. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat so diesen Mischtyp und da merkt man das schon so, die ist auch mehr unterwegs, die muss auch immer was machen, hat immer so voll den vollgepackten Tag, kann auch irgendwie von morgens bis abends 1000 Pläne machen und ist auch irgendwie, ja, ist immer irgendwie so ein bisschen, immer so in Bewegung und ihr geht's auch besser dadurch. Aber bei mir zum Beispiel ist es halt nicht wirklich so oder war auch nie so. Kann natürlich auch an der Kombination mit Autismus liegen, aber auch wenn du dieses vorwiegend unaufmerksame ADHS hast, dann kann es halt sein, dass du einfach super ruhig und gelassen wirkst, so total unkompliziert, niemand würde dir das anmerken. Aber in deinem Kopf ist halt super viel Chaos. Also in deinem Kopf sind halt gefühlt 30 offene Tabs parallel, von irgendwoher kommt noch Musik. Du hast nicht das Gefühl, dass du so voll die Ruhe im Kopf hast und dass du so ganz entspannt eins nach dem anderen zu Ende denken kannst, sondern du hast halt, ja, wie kann man das erklären, so viele Gedanken parallel, ne? Also dass du einfach das Gefühl hast, boah, mein Kopf ist total voll, ich denke an super viel gleichzeitig und dann, keine Ahnung, dann kommen dir auch spontan irgendwelche Sachen in den Kopf. Vielleicht guckst du abends eine Serie und dann denkst du dir, oh Gott, ich muss ja noch den Müll runterbringen. Ah, ich wollte doch noch hier, keine Ahnung, ich wollte noch Lena antworten, ich wollte noch, weiß ich nicht, habe ich die Banane weggeschmissen, die noch in der Küche rumliegt oder ne, irgendwie sowas. Also das können so die banalsten Sachen sein. Aber dass dein Kopf einfach nie ruhig ist. Und das sieht man aber halt von außen nicht wirklich. Und bei Autismus ist es gefühlt nochmal so eine ganze Ecke komplizierter. Zumindest bei Frauen, weil, also wenn du autistisch bist und du weißt das nicht, dann merkst du ja trotzdem, dass irgendwas mit dir anders ist und dass du irgendwie die Dinge nicht einfach so machen oder greifen kannst, wie so zum Beispiel die anderen Kinder um dich herum. Also vielleicht merkst du so, boah, in Gruppen weiß ich irgendwie gar nicht, irgendwie überfordert mich das, weil das so viele Menschen gleichzeitig sind und dann weiß ich nicht, wann sagt wer was oder wann bin ich jetzt irgendwie dran oder wie muss ich mich verhalten und dann guckst du halt erstmal bei den anderen zu und beobachtest und versuchst halt so, deren Verhalten zu übernehmen. Also du guckst, wie verhalten die sich und kopierst das quasi. Das ist auch eigentlich schon so ein bisschen der Kern von dem autistischen Masking. Dass du halt immer wieder Leute um dich herum beobachtest und guckst, wie gehen die mit Situationen um, wie gehen die mit anderen Menschen um, was machen die daraus. Und das einfach versuchst zu übernehmen. Und das Ding dabei ist ja, dass auch das halt Außenstehende oft nicht sehen. Also vielleicht gibt es irgendwie Situationen, wo das so komplett hochkocht. Also bei Autisten und Autistinnen ist es ja zum Beispiel so, dass es zu Meltdowns kommen kann. Also wenn dein Nervensystem komplett überreizt ist und quasi die Situation nicht mehr angemessen regulieren kann, dann ist es so, keine Ahnung, wie bei so einem Topf, der einfach komplett überkocht und dann hast du vielleicht so einen emotionalen Ausbruch oder sowas. Das sehen Außenstehende dann, aber das ist ja halt so das Ergebnis der gesamten Situation und die Leute sehen aber nicht, was vorher die ganze Zeit in dir passiert ist. Also die sehen nicht irgendwie die kognitive Anstrengung, wenn du versuchst, dich anzupassen, wenn du versuchst, irgendwie die sozialen Situationen zu lesen, wenn du guckst, wie verhalten sich die anderen Menschen, wie muss ich mich dann verhalten. Und oft ist es auch so, dass beispielsweise in der Grundschulzeit, wenn es jetzt irgendwie relativ behütet ist und die Abläufe klar sind und das alles noch sehr überschaubar ist, der Autismus tatsächlich auch wenig auffällt, weil das alles so ein bisschen durch die Rahmenbedingungen ausgeglichen werden kann. Aber je älter du wirst und je höher so die Lebensanforderungen werden, auf jeden Fall, je höher so die Anforderungen werden, zum Beispiel in der Schule und auch in den sozialen Kontexten, wenn das vielleicht auch alles irgendwie ein bisschen größer wird, wenn das alles ein bisschen, ja, auch neu ist, wenn das fremd ist, wenn das alles nicht mehr so behütet ist, dann wird es halt einfach umso schwieriger und du musst quasi immer mehr Energie aufwenden, um in diesem Setting überhaupt noch klarzukommen. Und dann zeigt sich halt nach und nach, ne, vielleicht bist du irgendwie nach der Schule jedes Mal so erschöpft, dass du schlafen gehen musst, weil du einfach völlig fertig bist oder ja, kommst dann mit den verschiedenen Situationen nicht mehr so gut klar. Also es wird jetzt hier völlig zeitlich den Rahmen sprengen, da im Detail drauf einzugehen. Vielleicht mache ich das dann nochmal in so eigenen Folgen. Ich wollte es eigentlich nur mal so grob darstellen. Also was eigentlich so mein Hauptpunkt war das vor allem, also gerade bei Frauen tatsächlich ADHS und Autismus einfach noch im Verhältnis sehr schlecht erforscht sind. Das ist gefühlt erst in den letzten Jahren überhaupt der Fall war, dass mal so drüber gesprochen wurde, dass so mehr aufgeklärt wurde, dass es erst gefühlt langsam so losgeht, dass von diesen Stereotypen so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgewichen wird, weil man irgendwie lernt, dass es mehr ist als nur das, was man vor 20 Jahren über ADHS und Autismus kannte. Und das aber auch zur Folge hat, dass tatsächlich auch viele Fachpersonen noch nicht so weit sind. Also weil die einfach dieses Wissen noch gar nicht haben und das ja auch nicht im Studium lernen, sondern sich theoretisch irgendwie selber so aktiv aneignen müssten. Und das macht natürlich auch nicht jeder. Und deswegen, gerade auch im Hinblick auf die Diagnostik tatsächlich, ja, man so ein bisschen wirklich gut schauen muss, wer kennt sich denn auch aus mit ADHS bei Frauen, mit Autismus bei Frauen, mit Masking, weil das ansonsten halt eben auch einfach dazu führen kann, dass auch die Fachperson das einfach nicht sieht, weil sie es so in der Form nicht kennt und dann vielleicht selber noch von dem klassischen männlichen Stereotyp ausgeht und ja, dann vielleicht auch die Diagnose gar nicht passend gestellt werden kann. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, dass das so eine Sache wäre, über die wir im Podcast auch mal gut sprechen könnten. Da kann man ja auch mal so ein bisschen mehr abschweifen oder irgendwie so ein paar mehr Beispiele erzählen. Ja, es muss auch gar nicht, also dieser Podcast muss gar nicht explizit irgendwie nur auf Neurodivergenz bezogen sein. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich mir denke, ja, das musst du jetzt 100% ADHS und Autismus sein. Wenn es irgendeine Kommentarspalte oder sowas gibt, dann könnt ihr auch immer sehr gerne irgendwie da Themenwünsche reinpacken oder ihr könnt auch sonst gerne auf Instagram irgendwie schreiben, wenn ihr da irgendwelche Themenwünsche habt oder irgendwelche Fragen oder irgendwas, was ich mal in irgendeiner Form aufgreifen soll, dann schreibt das auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Einstieg hier. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das bei den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen entspannter wird, ein bisschen flüssiger, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich habe so viel geredet, dass ich gar nicht mehr atmen kann, weil ich es vergessen habe. Vielleicht werde ich auch besser im Reden. Vielleicht ist es dann nicht mehr so viel M zwischendurch. Also während ich so geredet habe, dachte ich mir auch, okay, das ist schon irgendwie viel M. Aber ich glaube, das muss man sich auch erstmal abgewöhnen. Ansonsten, wenn ihr bis hierhin noch da seid, danke, dass ihr euch das bis hierhin angehört habt. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Und habt noch einen schönen Tag.